Ich war ein bisschen am Überlegen, was wir als Männer zusammen bewegen sollten. Da habe ich gedacht, ach, es geht ja immer wieder um gleiche Themen und es wiederholt sich immer wieder alles und so. Und irgendwie war ich ein bisschen mutlos und dann ist mir eigentlich deutlich geworden, dass wir uns einem bestimmten Thema zuwenden sollten, das auch nichts Neues ist, haben wir auch schon immer wieder gemacht, aber ich habe gedacht, ja, wir sollten es auch intensiver betreiben, und zwar ausgehend von Jesaja 51, Vers 2, braucht ihr jetzt nicht aufzuschlagen, blickt hin auf Abraham, euren Vater. Blickt hin auf Abraham, euren Vater. Und ja, einfach das zu tun, was wir, was uns immer wieder gesagt wird im Wort Gottes, uns auszurichten, unser Leben auszurichten an Vorbildern, an Männern des Glaubens, die uns vorangegangen sind, vorausgegangen sind, an den Vätern. Dass wir uns davon inspirieren lassen, bewegen lassen, dass wir von daher auch Licht bekommen. Das ist Gottes, ein Weg Gottes, uns Orientierung zu geben über unsere Väter. Wir sind als kleine Kinder geboren worden, die nichts auf die Reihe gekriegt haben, außer schreien und in die Windel pupen. Wenn es denn klappt, dann ist es ja schön, ne? Und ja, da Martin kennt das gerade und Mathis sicherlich auch. Ja, und wodurch werden wir überhaupt zu dem, was wir sind? Wodurch werden wir zu eigenständigen Persönlichkeiten, zu Männern? Wodurch werden wir zu Männern? Dadurch, dass wir lernen, unheimlich viel lernen dadurch, dass wir unseren Vater anschauen, unsere Väter anschauen, sie genau beobachten, ihnen das nachmachen, was sie vormachen, genau zuhören, was sie zu erzählen haben, ihre Erfahrungen in uns aufsaugen und dann in unserem Leben natürlich eigene Erfahrungen machen, aber letztendlich geführt, geleitet sind durch das, was wir an Orientierung empfangen haben von unseren Vätern. Und so lass uns einfach hinblicken auf Abraham, unseren Vater, wie Jesaja das sagt. Und wir fangen an in Kapitel 11 von 1. Mose, wo Abraham zuerst erwähnt wird. Kapitel 11, Vers 27. Er wird auch schon in Vers 26 erwähnt, aber in 27 geht es richtig los. Und das ist die Geschlechterfolge Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Aus diesem ersten Vers wird schon deutlich, Abraham hieß nicht immer Abraham, sondern eigentlich hieß er Abram. Abram war sein Name. Das ist eine wichtige Sache, kommen wir vielleicht noch drauf zurück. Haran aber starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach im Land seiner Verwandtschaft in Ur, der Stadt der Chaldäer. Hier haben wir einen kleinen Einblick schon mal in die Familiensituation, in die Lebenssituation Abrahams. Abraham ist geboren in Ur, in Chaldäa. Das ist im heutigen Irak, im Zweistromland, ein fruchtbares Land, ja, eine Wiege der Zivilisation, wie man heute sagen würde. Weit entwickelt in der damaligen Zeit. Dort hat sich die Menschheit sozusagen konzentriert am Anfang und hat dort große Entwicklungsfortschritte gemacht, haben dort Städte gebildet, und in diesen Städten ist das Wissen hat sich vermehrt, und in diesem Land ist Abraham groß geworden. Dort ist das Land seiner Verwandtschaft. Und das Land, wo ich geboren bin, wo meine Heimat ist, wo meine Verwandtschaft lebt, da habe ich meine Wurzeln, sagt man ja auch so schön. Und eine Pflanze, ein Baum, der seine Wurzeln irgendwo hat, der steht dort, der ist dort verwachsen. Das ist der Ort, an dem er lebt. Wenn du ihn abschneidest von seinen Wurzeln, dann stirbt er. Und so sagt man das oft auch von Menschen. Und das ist vielleicht auch das Erleben von dem einen oder anderen, der hier ist, der hier nicht zu Hause ist in Hannover, in Deutschland. Ein Stück weit, weit entfernt von den eigenen Wurzeln zu sein, von der eigenen Heimat, von dem Land der Verwandtschaft. Und Abraham lebt in diesem Land der Verwandtschaft, wo er groß geworden ist, wo ihm alles vertraut ist, wo er die Leute versteht und die Leute verstehen ihn, wo er die Leute kennt, wo er geborgen ist im Kreise seiner Familie. Er steht unter dem Schutz seines Vaters, unter der Obhut seines Vaters, unter der Versorgung seines Vaters. Es ist so anstrengend manchmal als Kind oder als Jugendlicher in der eigenen Familie zu sein. Man reibt sich so an dem eigenen Vater oder an den Familienstrukturen, an den Ordnungen. Man ist irgendwie herausgefordert. Na, die Kinder und Jugendlichen empfinden das oft als gar nicht so einfach, in einer Familie zu leben. Aber im Vergleich dazu, dass ich dann irgendwann nicht mehr unter dem Schutz meines Vaters, unter der Obhut meiner Eltern, unter der Leitung meiner Eltern und unter der Versorgung meiner Eltern lebe, wenn ich dann plötzlich auf mich alleine gestellt bin, dann merkt man erst, wie angenehm das ist, dass Mutter einem die Wäsche wäscht. Ja, dass ein Pausenbrot geschmiert wird von den Eltern, ja, dass sie einen erinnern, dass man doch einen Zahnarzttermin hat und einen dann dahin fahren und so weiter und so weiter. Ne? Ich kann hier doch tausend Sachen erzählen, die so ihre Vorteile haben, wenn man Kind zu Hause ist bei seinen Eltern. Wenn man im Land seiner Verwandtschaft lebt, das ist ein großer Segen. Natürlich geht es auch ganz anders. Manche Menschen haben es ganz anders erlebt, haben ein schwieriges Zuhause gehabt vielleicht. Aber wir wissen hier jetzt auch nicht, wie das Zuhause war. Sie haben auch ihre schweren Erfahrungen gemacht. Der eine von den Brüdern, von den drei Brüdern hier, hat geheiratet, hat einen Sohn bekommen. Ob er noch mehr Kinder bekommen hat, wissen wir nicht. Oder? Doch. Doch, wir wissen es. Er hat sogar noch zwei Töchter gekriegt. Genau. Also es war wahrscheinlich, hier steht die Reihenfolge Abraham, Nahor, Haran. Möglicherweise ist die Reihenfolge hier eher nach der Bedeutung, nicht nach der Geburt letztendlich. Man kann sich eher vorstellen, dass Haran der älteste Bruder war. Denn später wird gesagt, Nahor hat die Tochter seines Bruders geheiratet. Und dann ist der Haran gestorben. Traurige Geschichte. Der Bruder stirbt vor seinem Vater. Der Vater verliert seinen Sohn. Haran starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach im Land seiner Verwandtschaft in Ur, der Stadt der Chaldäer. Der Haran ist da nie rausgekommen. Er ist immer verwurzelt in dem Land seiner Verwandtschaft gewesen, hat dort gelebt und ist dort gestorben. Und dann geht es weiter in Vers 29. Und Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name von Abrahams Frau war Sarai. Und der Name von Nahors Frau war Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Noch so eine Sache, die hier plötzlich hineinkommt. Alles gut. Leben im Land der Verwandtschaft, in seiner Heimat, zu Hause, eigentlich ein rundes Leben. Na, wo man sagt, ja, das ist irgendwie, na, manchmal ist, also in den 50er Jahren war das ja besonders beliebt, aber bis heute gibt es dieses Genre Heimatfilm oder na, Serien, die so, na, so dieses Bild einem vor Augen führen, dieses wunderbare Leben in der Natur verwurzelt, in der eigenen Heimat und dann na, Familienidyll und dann gibt es vielleicht so kleine Probleme dann mal, aber die lösen sich dann alle wieder in Wohlgefallen auf und man genießt einfach die schöne Welt und das schöne Beisammensein als große Familie und von der Wiege bis zum Grab ist es einfach nur Harmonie. Und das ist natürlich nicht die Realität. So ist es nicht. Und so ist es auch nicht hier bei der Familie von Terach und seinen Söhnen. Da ist der Bruder gestorben. Das ist schwer. Aber dann ist da auch noch dieses andere Schicksal. Abraham und Sarai, sie bekommen keine Kinder. Sie leiden darunter. Es ist schwer. Und dann Vers 31. Und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen. Das ist ein merkwürdiger Vers. Weil wir eigentlich die Geschichte doch so kennen, dass Abraham von Gott berufen wird, in ein fremdes Land zu gehen und er tut das dann. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Lass uns da einmal kurz nachschlagen. Apostelgeschichte 7, Stephanus erzählt uns die Geschichte so. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Seine große Rede vor den hohen Priestern. Er aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, also er war noch in Ur, in Chaldäa, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran, und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem er jetzt wohnt. Stephanus gibt diese Reihenfolge an. Er sagt, Abraham hat diese Berufung empfangen und ist dann mit seinem Vater und seiner Verwandtschaft nach Haran gezogen, und von Haran aus dann nach Kanaan. Hier wird uns erstmal erzählt, dass Terach mit seiner Familie nach Haran übergesiedelt ist, um nach Kanaan zu gehen. Und auf dem Weg nach Kanaan sind sie in Haran stecken geblieben. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und dann wird erst im Kapitel 12 die Berufung Abrahams erzählt. Das hat sicherlich seinen Grund hier, inhaltlich, dass hier das umgestellt ist. An der Apostelgeschichte können wir aber festmachen, dass Abraham schon in Ur in Chaldäa diesen Ruf Gottes gehört hat. Gott begegnet es in Ur schon. Mittendrin, in dem Land seiner Verwandtschaft, wo er mittendrin war, eingebettet in diesem Leben, na, wo du zu Hause bist. Das ist deine Heimat. Hier bist du geboren, hier stirbst du. Hier bist du geboren, hier heiratest du, hier kriegst du Kinder, hier stirbst du, deine Kinder sind hier geboren, die heiraten hier, bekommen Kinder, sterben hier und so weiter. Und so geht es Generation für Generation. Dort hat er diesen Ruf Gottes gehört, der jetzt kommt. Aber verbunden ist das Ganze mit einer Familiengeschichte. Und das ist mir deswegen wichtig, weil wir oft dann Kapitel 12 lesen und denken, boah, das ist ja heftig und so weiter. Und da lesen wir dann, na, Gott hat Abraham gerufen und dann ist er gleich losgegangen und hat das so gemacht. Und wir sehen aber an den ganzen Puzzlesteinen, die wir finden zu Abrahams Leben in dieser Phase, und es sind nur kleine Puzzlesteinchen, wir kriegen nicht das ganze Bild, da sehen wir eigentlich, dass diese ganze Geschichte mit dem Auszug in das neue Land, dass das eine relativ komplizierte Geschichte ist. Das ist nicht so straight. Na? Kapitel 12 wird Abraham gesagt, geh in das neue Land, was ich dir zeigen will, verlass alles, lass alles hinter dir stehen und liegen. So, wir würden sagen, okay, jetzt geht er dann los, ne? Am nächsten Tag macht er alles klar, nimmt seinen ganzen Tross und zieht los. So. So ist es aber nicht gewesen. Es ist vielmehr anders gewesen. Die ganze Familie, Terach als Familienoberhaupt, wird hier auch als erster genannt, ist gezogen Richtung Kanaan. Und hier wird es sogar gesagt, als ob Terach nach Kanaan ziehen wollte. Das war sein Plan. Auf welchem Grund auch immer er nach Kanaan ziehen wollte. Ich glaube nicht so sehr, dass dahinter steckt, dass Abraham seinem Vater erzählt hat von dieser Berufung. Und vor allen Dingen finden wir in Kapitel 12 in der Berufung Abrahams auch überhaupt nichts zu dem Land, wo er hinziehen soll. Welches Land das ist, das weiß er gar nicht. Das heißt, diese Dinge spielen sich unabhängig voneinander ab. Und erst im Nachhinein sehen wir die Führung Gottes. Und so geht es mir in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht. Dass ich sehe, dass Gott in bestimmte Situationen meines Lebens hineingesprochen hat und klar mir eigentlich Dinge gesagt hat, aber ich in dem Moment eigentlich noch keinen Überblick hatte darüber, wie das jetzt geschehen soll. Und erst im Nachhinein sehe ich in vielen kleinen Details, die Führung Gottes, wie sie zusammengewirkt hat und dahin geführt hat, dass ich diesen Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Und mich da hat ankommen lassen, wo ich jetzt bin und sehen kann, ja, das ist der Ort, wo Gott mich haben will. Und so kann ich mir vorstellen, dass Abraham diese Berufung schon bekommen hat, mit der wir uns gleich befassen werden. Und dann ganz brav mit seinem Vater mitgezogen ist, als er gesagt hat, ich habe es auf dem Herzen, hier wegzugehen. Vielleicht hat der Vater Terach so einen großen Schmerz über den Verlust seines Sohnes gehabt, dass ihm das Land seiner Verwandtschaft übergeworden ist. Es war trostlos für ihn geworden. Und er wollte los, er wollte weg. Und hat vielleicht gehört vom Land Kanaan, ja, da soll es Möglichkeiten geben, da kann man leben. Lass uns da hinziehen. Und dann sind sie losgezogen und sind in einer Stadt hängen geblieben. Irgendwie ging es nicht weiter aus irgendwelchen Gründen. Und dort in Haran sind sie dann erstmal für eine Zeit geblieben. So lange. Und vielleicht ist Terach krank geworden oder war zu schwach, um weiterzuziehen. Er war schon alt und ist dort in Haran dann gestorben. Und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre und Terach starb in Haran. Diese 205 Jahre, das ist natürlich für uns heute undenkbar, aber es ist noch ein Nachwirken der ursprünglichen Schöpfung Gottes, wo der Mensch eigentlich viel älter wurde. Und in der Zeit nach Noah nahm das Lebensalter immer stärker ab. Gut, jetzt gehen wir in Kapitel 12 hinein. Und da lesen wir diese Berufung Abrahams, diesen Ruf Gottes in sein Leben. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was macht das Leben Abrahams bedeutsam für uns? Warum ist er unser Vater? Wenn wir die ganze Geschichte Kapitel 11 lesen, würden wir sagen, hat nichts mit uns zu tun. Hat auch nichts mit uns zu tun. Ist einfach so ein Leben. Der große Unterschied, das, was bedeutsam wird im Leben Abrahams, was es auch bedeutsam macht für uns, wodurch er unser Vater wird, ist das, was hier in Kapitel 12 beschrieben wird. Der Ruf Gottes in sein Leben hinein, seine Berufung und die Verheißungen, die er ihm gegeben hat. Und es fängt an mit Herausforderungen, die Gott Abraham gibt. Er sagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh aus deinem Land. Geh aus deiner Verwandtschaft. Geh aus dem Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Es beinhaltet also eine Abkehr von drei Dingen, eine Hinwendung zu einem. Es bedeutet, dass wir die Wurzeln kappen sollen, und im Vertrauen auf Gottes Wegweisung ein neues Land suchen sollen, eine neue Heimat finden sollen. Lass uns mal darauf konzentrieren jetzt. Im Neuen Testament wird das vielfach so beschrieben, dieser Punkt, an dem wir zum Glauben kommen. In Kolosser 1, Vers 13 steht das, über Jesus steht dort, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, es heißt dort der Machtbereich, und versetzt in das Reich seines Sohnes. Das heißt, hier hat sowas stattgefunden, wie eine Emigration. Gott hat uns errettet aus einem bestimmten Machtbereich, aus einem Lebensbereich, aus einem Leben, in das wir eingebunden waren. Wir sind eingebunden in dieses Leben. Erlebst du das auch so? Du bist eingebunden in Pflichten, in bestimmten Zusammenhängen, Lebenszusammenhängen. In eine Gesellschaft, in einen Staat. Da gibt es bestimmte Ordnungen, in die du eingebunden bist. Du kannst da nicht einfach raus. Manchmal hast du vielleicht das Empfinden, dass du nur so ein Rädchen im Getriebe bist. Und bei allem, wo wir in einer Gesellschaft leben, die sich als freiheitlich bezeichnet, wirken doch unheimlich viele Zwänge in unser Leben hinein. Wir sind so eingebunden in diese Welt, in dieses Leben. Und wir sind auch eingebunden in alles, was an Negativen dabei entsteht. In diesen, in diesem Strom, wo du dich durchsetzen musst, wo du dich selbst ins rechte Licht setzen musst, wo du, wenn du geschlagen wirst, Vergeltung üben willst, wo du den Kampf ums Überleben führen musst und letztendlich irgendwie bestehen musst. In so vielen verschiedenen Dingen ist das so ein Kampf, in den wir eingebunden sind. Die Suche nach einer Partnerin, wie stressig ist das alles? Und dann am Ende hast du vielleicht jemanden gefunden. Und dann fängt der Stress rein. Dann fängt der Stress erst an. Ja, Gott sei Dank ist es. Gott kann es schenken, dass es nicht so ist, Rainer. Ne? Aber manchmal ist das so. In dieser Welt ist das oft so. Oder du gehst leer aus und du fragst dich und du bist immer wieder am Kämpfen und am Suchen und das ist so ein Kampf alles. Ja, solange du keine Frau hast, dann kämpfst du um eine Frau irgendwie oder kämpfst darum, eine zu bekommen. Und wenn du eine hast, dann kämpfst du mit deiner Frau irgendwie die ganze Zeit. Jens. So. Aber hier sagt Gott uns, durch Jesus Christus sind wir errettet aus diesen zwanghaften Bindungen heraus. Und da frage ich mich doch, ja, ist das wirklich so? Bin ich tatsächlich herausgerissen aus diesem Machtbereich? Bin ich wirklich frei in Jesus Christus? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass wir in Jesus Christus frei sind. Aber wir erleben es manchmal nicht, weil wir uns wieder hineinbegeben in diese Zwänge, in diese Bindungen hinein. Weil wir uns treiben lassen. Weil wir nicht das tun, was Abraham getan hat, was uns gesagt wird nach dieser Berufung. Ja, er ging hin und tat es so, wie der Herr gesagt hat. Nicht im Sinne von heute auf morgen mit Sack und Pack und so weiter, aber sein Lebensweg war ausgerichtet auf diesen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und er hat Schritte getan, um genau das zu tun, was Gott gesagt hat. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da ist ein neues Reich, eine neue Gesellschaft, in der wir leben. Uns wird gesagt, es ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es ist ein ganz anderer Herrschaftsbereich, in dem wir leben. Wir finden hier Äußerungen dazu, um das Verhältnis, um das auch hier in Beziehung zu setzen. Hebräer 11, da wird uns über Abraham berichtet und genau darauf wird dann eingegangen. Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Jetzt springen wir zu Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wo bist du zu Hause? Was ist dein Zuhause? Wo ist deine Heimat? Paulus sagt uns, unsere Heimat ist nicht mehr diese Welt und ihre Zwänge, der Druck, in dem man da lebt, sondern unser Zuhause ist der Himmel und wir sind noch nicht da. Und das ist auch Abraham bewusst gewesen. Er ist ganz leiblich ausgezogen aus seinem Heimatland hinein in das Land Kanaan, aber auch in Kanaan. Obwohl Gott ihm gesagt hat, dies ist das Land, das ich dir und deinen Nachkommen oder dass ich deinen Nachkommen geben werde, wusste er, ja, meine Nachkommen werden hier leben. Aber er hat in Zelten gelebt und er hat bekannt, ich bin ein Fremder in diesem Land. Meine Heimat ist bei Gott. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Lass uns springen zu Philipper 3. Da wendet das Paulus nochmal ganz deutlich an. Philipper 3, Vers 17. Und da spricht Paulus nochmal dieses Thema Vorbilder an. Ne? Er sagt, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Na, das ist im Grunde das Gleiche, was Jesaja sagt. Seht auf Abraham, euren Vater. Seht auf die Vorbilder. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Da wird es jetzt konkret. Wir orientieren uns an unseren Vätern. Und Paulus sagt, ihr sollt euch orientieren an den richtigen Vorbildern. Es gibt solche und solche. Es gibt Leute, die gute Vorbilder sind und es gibt Leute, die schlechte Vorbilder sind. Warum sind sie schlechte Vorbilder? Und Paulus weint darüber. Er sagt, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Was das bedeutet, werden wir gleich noch sehen. Und deren Ende ist Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Eingebunden in diese in die Strukturen dieser Welt lassen sie sich leiten in ihrem Leben auch von diesen Strukturen, von diesen Werten dieser Welt. Sie suchen ihre Ehre in dieser Welt. Und Paulus sagt, es ist letztendlich Schande. Sie versuchen sich hervorzutun und freuen sich darin, in dem Erfolg in dieser Welt. Ihr Gott ist der Bauch. Sie lassen sich leiten von ihren Trieben, von ihren Lüsten. Das treibt sie an. Das ist ihr Orientierungsmaßstab. Wenn sie Entscheidungen treffen sollen, gehen sie nach ihrem Bauchgefühl. Was sagt mein Bauch? Irdisch gesinnt, nach den irdischen Maßstäben lebend. Paulus sagt, das ist etwas völlig anderes, als nach dem Vorbild Jesu zu leben. Er sagt jetzt hier in Vers 20 dann auch, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das, was wir suchen, wonach wir Ausschau halten, ist Jesus Christus, dass er wiederkommt. Und dass er uns umgestaltet in sein Bild. Das ist unser Ziel. Das ist das Ziel, wonach wir streben, woran wir uns ausrichten. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung davor. In Vers 13. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Hier zeigt er sein Vorbild. Er sagt, nein, ich denke nicht, dass ich schon hier der Meister bin, der alles gepackt hat. Darin sind wir Vorbilder an unseren jüngeren Geschwistern, unseren jüngeren Brüdern, unseren Kindern, dass wir nicht so tun, als ob wir die Größten sind.
Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich richte mein Auge auf das Ziel, was Gott mir gegeben hat. Welches Ziel hat Gott dir gegeben in deinem Leben? Fokussierst du dieses Ziel? Lebst du auf dieses Ziel zu? Oder folgst du ganz anderen Zielen, irdischen Zielen? Den Zielen, denen die Menschen in dieser Welt halt so folgen. Matthäus 10, Vers 28, um euch noch mehr herauszufordern. Jesus selbst. Was sagt Jesus selbst? Da muss Simon schnell weg. Sorry. Ist okay. Ist schon 12, ne? Aber das muss ich euch leider noch geben hier. Kann ich euch nicht ersparen. 10,28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid viel wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, dem werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, ich füge hinzu, in dieser Welt, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert in dieser Welt, um meinetwillen, wird es finden. Das ist die Situation, in der Abraham steht. Gott ruft ihn heraus, er fordert ihn heraus und sagt, setz dein Vertrauen nicht auf deine Verwandtschaft, auf deine Familie, auf dein Zuhause, auf alle natürlichen Segnungen, die du so hast in dieser Welt, und setz dein Vertrauen voll auf mich. Orientier dich voll auf mich. Und dann kommen die ganzen Verheißungen Gottes. Du kannst das tun, weil ich dich versorgen werde. Du kannst das tun, weil ich dich segnen werde. Du kannst das tun, weil ich dich in der Hand habe. Ich kenne dich durch und durch. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Geh diesen Schritt, den ich dir gesagt habe. Vertraue mir voll und ganz in deinem Leben. Und dann heißt es vielleicht, hinauszugehen aus der eigenen Verwandtschaft, die da nicht mitgehen kann, die das spinnert findet, wenn wir davon reden, dass Gott mich berufen hat, einen bestimmten Weg zu gehen in meinem Leben. Dann heißt das vielleicht, mich loszumachen von meiner Verwandtschaft, die mich runterzieht, die mich binden will, die mich wegziehen will von Gott, die mich von Jesus wegzieht. Es kann aber auch heißen, genau den umgekehrten Schritt. Dieser Auftrag von Gott ist nicht etwas, was wir völlig eins zu eins übertragen können, wo wir sagen müssen, ja, wir müssen alle aus unserer eigenen Stadt hinausgehen. Ne? Das, dieser Ruf Abrahams, das ist derselbe Ruf, den ich habe. Für manchen ist das so. Für manchen ist es genau andersrum. Ich lese euch hier aus Zeugen einer besseren Welt, christliche Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Kleine biografische Berichte hier über Dietrich Bonhoeffer. Erstmal einen kurzen Abschnitt, um euch zu zeigen, durch was der so durchgegangen ist in seinem Leben. Da war er so Mitte 20. Ich stürzte mich in die Arbeit in sehr unchristlicher und undemütiger Weise. Ein wahnsinniger Ehrgeiz, den manche an mir gemerkt haben, machte mir das Leben schwer. Dann kam etwas anderes, etwas, was mein Leben bis heute verändert hat und herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Man muss dazu sagen, er war studierter Theologe und Pfarrer zu dieser Zeit. Das ist auch wieder sehr schlimm zu sagen. Ich hatte schon oft gepredigt, ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet und geschrieben, und ich war noch kein Christ geworden, sondern ganz wild und ungebändigt mein eigener Herr. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst gemacht. Ich bitte Gott, dass das nie wieder so kommt. Ich hatte auch nie oder doch sehr wenig gebetet. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh an mir selbst. Daraus hat mich die Bibel befreit und insbesondere die Bergpredigt. Seitdem ist alles anders geworden. Das habe ich deutlich gespürt und sogar andere Menschen um mich herum. Das war eine große Befreiung. Das Wort Gottes kam bei Abraham hinein und hat etwas Wesentliches in seinem Leben verändert. Bonhoeffer beschreibt das für sich selber auch, obwohl er schon aus einem Pfarrerhause kommt, viel das Wort Gottes gehört hat, in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist, studiert hat und so weiter und so weiter. Dennoch war er kein Christ, sagt er hier. Es musste erst ein Moment kommen, wo das Wort Gottes die Bibel in sein Leben hineingesprochen hat, in einer Weise, wie er es noch nie erlebt hat vorher. Und dann, später, gab es eine Situation, er war dann ja Ausbilder sozusagen für junge Pfarrer und im Untergrund, weil eben die staatlich geförderte Kirche eben Irrlehren verbreitet haben, hat sich ein Teil der Kirche abgespalten und sie haben so eine Untergrundkirche gebildet sozusagen, und dort war er im Predigerseminar tätig, hat gelehrt. Und dann ist irgendwann dieses Predigerseminar geschlossen worden und sie konnten das nicht fortführen. Und weil Bonhoeffer es immer mehr auf den Krieg zulief, 1939, hat Bonhoeffer, weil er durch die Bibel und durch die Beobachtung der ganzen Situation in Deutschland zu der Überzeugung gekommen war, ich kann, wenn hier Hitler einen Krieg anfängt, kann ich nicht mitkämpfen. Das geht nicht. Ich muss den Kriegsdienst verweigern. Er wusste aber ganz genau, damals gab es keine Kriegsdienstverweigerungsmöglichkeiten. Das bedeutet eigentlich, na, wenn ich das durchziehen würde, endet das mit dem Tod. Und das ist auch tatsächlich so gekommen, dass Leute, die Kriegsdienst verweigert haben, hingerichtet wurden. Und hier steht, nur ganz kurz und knapp, Bonhoeffer war wegen seiner wachsenden Orientierung an der Bergpredigt und aufgrund seines Urteils über die kriegstreiberischen Absichten Hitlers entschlossen, den Kriegsdienst zu verweigern. Um der drohenden Hinrichtung zu entgehen, verließ er im Sommer 1939 Deutschland, um in den USA Vorlesungen zu halten und eventuell Arbeit zu finden. Er kehrte jedoch bald zurück, da er der Ansicht war, kein Recht auf die Teilnahme am Neuaufbau in Deutschland nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft zu haben, wenn er bis dorthin in der Emigration verharrte. Für ihn bedeutete das, zurückzukehren. Ich kann nicht hier in der Fremde bleiben, wo ich sicher bin, sondern ich muss zurück in meine Heimat, weil ich dort von Gott hingesandt bin, weil ich von dort von Gott hingestellt bin. Es war ihm ganz klar. Es bedeutete letztendlich sein Märtyrertum. Und das meint Jesus. Er sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Sei bereit zu sterben in dieser Welt. Und für uns bedeutet das oft gar nicht den Tod. Es bedeutet aber, den eigenen Stolz zu kreuzigen. Das eigene Ich, was in dieser Welt so gekitzelt wird. Den Bauch zu kreuzigen. Aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, auf diese Perspektive zu sehen. Auf dieses Ziel. Es ist nicht nur das andere hinter sich lassen, sondern auch auf das Ziel zu sehen. Das, was Gott Abraham sagt, ist, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann kommen die Verheißungen. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich habe einen Plan für dich, für dein Leben. Du sollst Heil bringen in diese Welt. Und das sagt Gott zu jedem von uns. Das gilt nicht nur für Abraham. Wir haben alle eine Aufgabe in dem Heilsplan Gottes, eine Aufgabe im Reich Gottes. Gott sagt dir, ich möchte dich gerne dabei haben. Verlass dein Haus, das, wo du dich so wohlfühlst und sicher und geborgen in dieser Welt. Finde deine Geborgenheit, deinen Halt, deine Sicherheit in Jesus und folge ihm radikal nach. Lass uns beten zusammen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns vorausgegangen bist. Wir danken dir für Abraham, für das, was du in seinem Leben getan hast und dass wir heute noch davon zehren können, dass wir davon noch essen können und es uns stärkt und ermutigt, Jesus. Ich bringe dir all das, was wir gelesen haben, wo wir das sehen können, wie in einem Spiegel, dass wir so in so vielfältiger Weise noch gebunden sind in dieser Welt, uns treiben lassen von irdischen Denken, von irdischen Zielen. Jesus, hilf du uns, davon völlig frei zu werden. Im Vertrauen darauf, im Glauben, dass du sorgst, dass du dich kümmerst. Jesus, du hast gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all das andere wird euch zuteil werden. Jesus, hilf du uns dabei, dir gehorsam zu sein, dir nachzufolgen in diesem Ruf. So wie Abraham gehorsam war und gegangen ist. Jesus, wir bringen dir unsere ganz persönliche Situation und wollen dich bitten, dass du uns voranbringst, dass du uns versetzt in das Reich deines lieben Sohnes. Dass wir das werden können, was du aus Abraham gemacht hast. Ein Segen für viele andere, Jesus. Danke für dein Wort. Jetzt bitte hilf, dass es in uns das ausführt, wozu es ausgesandt ist. Stärke du uns. Hilf uns, dran zu bleiben. Erinnere uns durch deinen Geist immer wieder an das Wort, was wir gehört haben heute. Lass du uns nicht los und bring du uns zu dem Punkt, dass wir mit Abraham losziehen, losgehen. Danke für deine Hilfe, für deinen Beistand, für deinen Heiligen Geist. Danke für die Gemeinschaft hier untereinander, dass wir einander auch stärken und ermutigen können in diesem Weg, Jesus. Und danke für diesen Tag und segne du den restlichen Tag, Herr.